Horst Gunkel, der Autor der Jesus-Trilogie, liest aus dem ersten Band dieser Trilogie mit dem Titel Jesus, die erste Indienreise, das Kapitel 6 bei den Essenern. Hinweis: Im Gegensatz zu der schriftlichen Version gibt es hier keinerlei Fußnoten und keinerlei Glossar, die Hintergründe dazu erklären, sondern einfach nur die pure Geschichte. Jetzt also Kapitel 6 bei den Essenen. In der Bibel finden wir keinerlei Hinweis auf das, was zwischen Jesu 12. und 30. Lebensjahr passierte. Es gibt keine schriftlichen Belege für das, was in dieser Zeit geschah. Zwar gibt es Behauptungen, darüber legen Quellen im Vatikan und auch im Potala des Dalai Lama in Lhasa vor, dies kann jedoch nicht als bewiesen gelten. Ich habe aufgrund einiger verstreuter Hinweise versucht, die Zeit zwischen Jesu 12. und seinem 30. Lebensjahr zu rekonstruieren. Dies ist dementsprechend eine hypothetische Biografie und damit mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Allerdings sehe ich auch die gesamte Bibel, das Alte wie das Neue Testament, als eine hypothetische Welt- und Geschichtserklärung und damit als mit mindestens genauso großer Vorsicht zu genießen wie meine Erzählung. Mit anderen Worten, ich behaupte, der Wahrheitsgehalt dieses Buches ist nicht kleiner als der der Bibel. Nachdem im Lukas-Evangelium beschriebenen mehrtägigen Aufenthalt Jesus bei den Schriftgelehrten im Tempel von Jerusalem, arbeitete Jesus noch für kurze Zeit in Josefs Zimmermannbetrieb. Er hatte sich fest vorgenommen, die Essener zu besuchen. Danach wollte er eventuell auch zu den Therapeuten, je nachdem, was sich in der Zeit bei den Essenern herausstellte. Das Reisen kannte Jesus schon von dem Besuch des Passafestes in Jerusalem. Er wusste zwar nicht genau, wo diese Essener wohnten, aber Sekundus hatte erzählt, dass er beim Besuch seines Onkels 3 Tagesmärsche von Jerusalem aus unterwegs war. Also beschloss Jesus zunächst nach Jerusalem zu gehen. Diesen Weg kannte er bereits. Dort könnte er Sekundus aufsuchen und sich von ihm den Rest des Weges erklären lassen. Um seine Ernährung machte er sich keine Sorgen. Er konnte sich von Früchten am Wegesrand ernähren. Außerdem kam er an Orten vorbei, wo die Leute immer interessiert waren zu hören, was woanders geschah. Die Menschen waren gastfreundlich. Ein Stück Brot fiel immer für ihn ab. Mitunter wurde er auch eingeladen, den Brei oder die Suppe mit ihnen zu teilen. Das Wiedersehen mit Sekundus in Jerusalem war eine reine Freude. Der junge Rabbiner war stolz darauf, diesem vielversprechenden, klugen Jüngling einen guten Tipp für seine weitere spirituelle Entwicklung zu geben. Er beschrieb ihm genau den Weg nach En-Gedi, einer Oase unweit des Toten Meeres, dort, wo die Essener lebten. Er sollte dort nach Nikodemus, dem Onkel von Sekundus, den Nikodemus einst besucht hatte, fragen. So machte sich Jesus am folgenden Tag auf den Weg. Am Nachmittag des 3. Tages erreichte er En-Gedi und fragte nach Nikodemus. Ach, Nikodemus, suchst du? Hast du ein gesundheitliches Problem? Warum suchst du unseren großen Heiler? War die Antwort. Es ergab sich tatsächlich, dass ausgerechnet Nikodemus der beste Heiler dieser besonders heilkundigen Gemeinschaft war. Was für eine Freude, einen solch klugen Jüngling zu Besuch zu haben, begrüßte Nikodemus ihn, denn Nikodemus hatte eine ausgezeichnete Menschenkenntnis. Er sah Jesus an und sagte, lass mich raten. Sekundus schickt dich, weil du einen besonders kritischen Verstand und Schwierigkeiten mit dem hast, was im Tenor steht. Dann bist du bei uns genau richtig. Natürlich freute sich Jesus über den herzlichen Empfang. Am ersten Tag erhielt er eine Einführung in die rituellen Waschungen, die dieser Sekte sehr wichtig zu sein schienen. Auch trugen die Mitglieder ausschließlich weiße Kleidung. Beides schien Jesus übertrieben, aber er war hierher gekommen, um zu lernen und nicht um zu kritisieren. Wesentlich besser fand er die Tatsache, dass es kein Geld gab. Man kann nicht zwei Herren dienen, dem Mammon und Gott, sagte ihm Nikodemus. Wie wahr das ist, sagte sich Jesus, das werde ich mir merken und zu gegebener Zeit weitergeben. Aber es war nicht nur das Verhältnis zum Geld, sondern zu jedwedem Besitz, das dem jungen Jesus imponierte. Es gab praktisch kein Privateigentum. Beim Eintritt in die Gemeinschaft wurde der gesamte Besitz, sie nannten ihn Hohn, an die Gruppe abgetreten. Dieser wurde von einem der Brüder, wie sie sich nannten, verwaltet. Dieser Verwalter wurde von der Gruppe ausgewählt. Wo immer Essener lebten, bildeten sie solche Bruderschaften. Zu dem abgetretenen Besitz zählte aber nicht nur alles materielle Vermögen, einschließlich des Viehs, sondern auch Koa und Daat. Zum Koa gehörte auch die eigene körperliche Arbeitskraft, einschließlich ihrer Erträge durch Lohnarbeit. Der Daat waren praktische Wissen und Sachkenntnis, also die wesentlichen Grundlagen des Lebenserwerbs von Schriftkundigen, Handwerkern, Ärzten oder Lehrern. Diese Überschreibung des gesamten Besitzes durfte allerdings erst nach einem Probejahr erfolgen, in dem sich der Anwärter bewähren musste. Jesus fand das einerseits imponierend, andererseits war ihm klar, dass er sich hier nicht dauerhaft binden wollte. Das war ein sehr effektiver, selbstloser Lebensstil, aber sicherlich nicht das spirituell Höchste, was zu erreichen ist. Er nahm sich vor, nach spätestens einem Jahr, also vor der Überschreibung seiner Arbeitskraft und Sachkenntnis, weiterzuziehen. Vermutlich zu den Therapeuten, wie er damals annahm. Das ist alles sehr neu für mich und imponiert mir sehr, sagte Jesus. Nur eines verwundert mich. Ich sehe hier kaum Frauen. Nikodemus erläuterte dem jungen Jesus auch hier die Regeln der Essener. Wie es geschrieben steht und vom Lehrer der Gerechtigkeit gelehrt wurde, hat Jahwe den Menschen ausschließlich für die Einehe geschaffen. Wenn eine Frau stirbt, darf der Mann keine andere Frau ehelichen. Männer werden meist mit 20 Jahren verheiratet. Bei Frauen ist das ab dem 12. Lebensjahr möglich. Der Geschlechtsverkehr ist nur zum Zweck der Zeugung zulässig. Dafür gibt es genaue Regeln hinsichtlich der Zeit, die nach der Geburt verstreichen muss, hinsichtlich der Menstruation und anderem, so dass der Geschlechtsverkehr meist nur etwa ein- bis zweimal im Jahr zulässig ist. Da die meisten Frauen nicht älter als etwa 25 Jahre werden, das Kindbettfieber rafft die meisten trotz unserer medizinischen Bemühungen leider frühzeitig dahin, leben wir die meiste Zeit geschlechtlich abstinent. Das ist auch gut so, denn Begierde ist von Übel. Das Entscheidende ist, für uns ist Liebe keine Sache der Begierde zwischen Mann und Frau. Eine Liebe ohne Begierde versuchen wir allen Wesen gegenüber. Das ist auch der Grund, warum wir auf den Fleischgenuss verzichten. erklärte Nikodemus. All das schien Jesus teilweise sehr imponierend, teilweise aber auch merkwürdig. Dass Liebe etwas anderes sein muss als geschlechtliche Gier, fand Jesus richtig. Die nicht selbstsüchtige Liebe allen Wesen gegenüber schien ihm auch der richtige Weg. Manches fand er aber auch etwas überzogen. Die Essener glaubten offensichtlich wörtlich, was im Tanach stand, und befolgten, wie dieser Lehrer der Gerechtigkeit den Tanach interpretierte. Also fragte er Nikodemus: Wer ist eigentlich dieser Lehrer der Gerechtigkeit, dem ihr folgt? Nikodemus belehrte ihn, der Lehrer der Gerechtigkeit lebte vor rund 150 Jahren. Einst hatte er das Amt des hohen Priesters von Jerusalem inne. Dann jedoch riss der Makkabäer Jonathan, ein Militärdiktator, das Amt an sich. Der Lehrer der Gerechtigkeit musste nach Damaskus fliehen. Er nahm alsdann Kontakte zu allen jüdischen Organisationen auf, da er wusste, dass Jahwe, Gott, zunächst alle zerstreuten Teile Israels im heiligen Land, dem Land, das er dem jüdischen Volk geschenkt hatte, zusammenführen wollte. Leider gab es dagegen einigen Widerstand, aber immerhin kehrten 7 Gruppen von Exilanten zurück. Er gründete dann die Essenische Union. Vor 120 Jahren verstarb der Lehrer der Gerechtigkeit. Wir aber, wir bewahren sein Erbe. Jesus wollte auf jeden Fall für einige Zeit bei dieser recht rigiden Gemeinschaft verweilen, um in deren Heilkünste eingeweiht zu werden. Aber ihm war klar, dass es sehr unwahrscheinlich war, dass er sich dieser Gemeinschaft lebenslang anschloss. Er schien genau beim richtigen Mann angekommen zu sein, bei Nikodemus. Jesus wusste auch schon, wie er sich dafür erkenntlich zeigen konnte. Er sagte: Nikodemus, das Dach deiner Hütte ist schäbig. Es schützt weder richtig vor Regen noch vor Sandstürmen. Auch die Balken sind morsch. Was hältst du davon, wenn ich morgen beginne, dir ein neues Dach zu bauen? Du musst nämlich wissen, ich habe eine Lehre als Zimmermann gemacht. Nikodemus war darüber hoch erfreut. Dieser Jüngling war gekommen, weil er etwas suchte, weil ihn nach Spiritualität dürstete. Und er, da war Nikodemus sicher, an seinem Wissen über die Heilkunst interessiert war. Aber er fragte nicht, was er bekommen würde, sondern bot an, was er geben konnte. Das ist genau wie bei uns Essenern, freute sich Nikodemus. Am nächsten Morgen begann Jesus, sich an die Vorarbeiten zur Erneuerung des Daches zu machen. Er musste zunächst Holz gesucht, Balken geschnitten, Latten erzeugt werden, bevor es an die eigentlichen Dacharbeiten ging. So arbeitete Jesus vormittags als Zimmermann und ging nachmittags in die Lehre der Heilkunst. Was er dort alles lernen konnte. Die meisten Krankheiten, so erfuhr er, waren nämlich nicht allein körperlicher Natur. Sie hatten vielmehr ihren Ursprung zu gleichen Teilen in der Seele. Diese konnte sowohl in der Kindheit Schaden genommen haben, als auch später von Dämonen in Besitz genommen worden sein. Was er erlernte, war also nur zu einem kleinen Teil Kräuterkunde, zum größeren Teil die Diagnose seelischer Ursachen und den richtigen Umgang mit Besessenheit von allerlei Dämonen. Jesus blieb ein Jahr lang bei den Essenern. In dieser Zeit lernte er viel darüber. Im äußeren Verhalten der Menschen, in ihren seelischen Problemen, ihre geistigen Probleme zu erkennen und wie man damit umging. Neurosen mussten geheilt, Dämonen mussten ausgetrieben werden. Aber für noch etwas anderes interessierte sich Jesus. der nie die Absicht gehabt hatte, sein ganzes Leben in Engedi oder anderswo bei den Essenern zu verbringen. Er wollte etwas über andere spirituelle Zentren erfahren. Also fragte er, ob Nikodemus oder einer seiner Brüder etwas von dem Therapeuten oder dem Erleuchteten, den sie verehrten, wussten. Ja, weißt du, die Therapeuten, so antwortete Nikodemus, die leben gen Sonnenuntergang im Lande Ägypten und verehren in der Tat einen Mann, den sie als Erwachten bezeichnen, nicht als Erleuchteten. Wobei mir nicht klar ist, worin der Unterschied bestehen soll. Vom vierstufigen Verfahren für die Heilung körperlicher und geistiger Krankheiten hast du von Secundus schon gehört. Die Ägypten ist allerdings groß. Ich kann dir nicht sagen, wo du dort suchen musst. Am ehesten dürfte man es in Alexandria wissen. Das ist allerdings etwa 50 Tagesmärsche von hier. Von da bis zu den Therapeuten ist es möglicherweise noch einmal so weit. Und ich weiß von einem Mann aus Antioch, der früher einmal bei uns war und nun schon lange nicht mehr hier lebt, dass irgendein Großkönig aus dem Morgenland die Lehren dieses Erwachten durch einen Botschafter nach Antioch bringen ließ. Was jetzt daraus geworden ist, weiß ich allerdings nicht. Jesus überlegte. Antioch, so wusste er, war die Hauptstadt der römischen Provinz Syrien. Syrien grenzt an Palästina. Das muss, sagte er sich, näher sein als Alexandria. Sowohl was die Therapeuten anging, als auch diese Botschaft in Antioch, war es fraglich, ob er sie finden könnte. Sollte er aber dann tatsächlich gezwungen sein, weiter dieses Reich eines Großkönigs im Morgenland zu gehen, hätte er in Antioch schon einen Teil der Strecke zurückgelegt, während Alexandria in der entgegengesetzten Richtung lag. Außerdem könnte er auf dem Weg nach Syrien kurz in Nazareth bei seinen Eltern vorbeischauen. Das lag praktisch auf dem Weg. Jesu Entschluss war gefasst. Sein nächstes Ziel war Antioch. Wie geplant ging er zunächst nach Nazareth, wo er seine Eltern nach einem Jahr wieder traf. Bei seinem Abschied hatte er nur davon gesprochen, nach Jerusalem und zu den Essenern zu gehen, die dort in der Nähe wohnen würden. Seine Eltern hatten geglaubt, er würde höchstens einen Monat weg sein. Natürlich hatten sie sich Sorgen gemacht. »Da bist du ja endlich wieder, mein geliebter Sohn«, sagte Maria. »Hast du jetzt gefunden, was du gesucht hast?« Und auch Josef freute sich. »Wie gut, dass du da bist. Die Balken sind mir jetzt allein zu schwer. Ich kann einen starken Jüngling gebrauchen.« Auch dürfte bei dieser Gelegenheit wieder die Anbahnung einer Ehethema geworden sein. Doch Jesus enttäuschte seine Eltern. »Liebe Eltern, meine Suche ist noch nicht zu Ende. Ich muss weiter. Ich bin nur vorbeigekommen, damit ihr ein Lebenszeichen von mir habt, damit ihr euch nicht sorgt. Jahwe, Gott, ist mein Begleiter. Er schützt mich. Ich aber muss weiter nach Antioch, eventuell anschließend noch ins Land eines Großkönigs im Osten. Es kann gut sein, dass ich Jahre weg bin. Ich habe mir aber vorgenommen, dereinst wiederzukehren. In den Tempeln verbreitet man, wie ich inzwischen weiß, ein falsches Bild von Jahwe. Was kann es aber Besseres geben, als Jahwe so zu schauen, wie er ist, und dies der Welt zu verkünden, damit sein Segen über alle Menschen in Judäa kommt? Also blieb Jesus nur eine einzige Nacht im Hause seiner Eltern. Das Geld, das sie ihm mitgeben wollten, lehnte er ab. »Ich mache es wie die Vögel«, sagte er. »Ich vertraue darauf, dass der Vater im Himmel für mich sorgt.« Einzig das neue Gewand, das ihm seine Mutter gab, nahm er an und ließ dafür das weiße Gewand, das er bei den Essenern getragen hatte, zurück. Das war zu empfindlich für seine nächste große Wanderung, die Wanderung nach Antioch. Ende dieses Kapitels.